Ich habe heute aus einem Thema, aus einem Vers, aus 2. Könige, Kapitel 7. Daraus will ich dann heute meine Botschaft weitergeben. Und da heißt es nämlich, dass dies ein Tag ist guter Botschaft. Also ein Tag, wo man das noch sagen darf. Das ist es auch noch. Eine frohmachende Botschaft. Ist es nicht wahr? Ist es nicht gut, dass in der Dunkelheit, die ja rings um uns ist, dass man weiß am Ende, wo wir sein werden und dass wir wissen dürfen, dass der Herr Jesus auf Golgatha gesiegt hat. Man fragte mich, und nächste war eine ungläubige Frau, die fragte nur zu mir, Herr Klassen, unter welchem Thema stellen Sie Ihre Gottesdienst, Ihre Predigten, wenn Sie so reisen? Haben Sie ein besonderes Thema? Ja, sagte ich, mein Thema ist so, ich bin auf dem Weg zum Himmel und ich versuche so viel wie möglich zu ermutigen, mitzukommen. Unter dem Thema sind meine Predigten und meine Dienste. Wenn schon einige auf dem Weg zum Himmel sind, da versuche ich sie zu ermutigen, auch noch andere mitzubringen. So ist das wohl der Grund, weshalb ich so reise. Und wie ich schon sagte, sehr oft in ganz kleine Gruppen, die da am Entstehen sind, manchmal auch unter den russischen Heimkehrern, und das sind nicht kleine Gruppen. In 2. Könige, Kapitel 6, erstmal einige Verse, und dann auf Kapitel 7. In Kapitel 6, und vielleicht werden wir da Ende des Kapitels in Vers 24 mal nachlesen. Klein bisschen in der Schilderung über die Zeit, wie es zu der Zeit war. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria, und siehe, sie belagerten es bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertelkab Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man würde aus einem Eselskopf noch Suppe machen, nicht? Das kann bestimmt nicht. Und den hohen Preis, den sie zahlten. Wenn das vielleicht noch möglich wäre, ich weiß nicht, wie sie mit Taubenmist etwas anfangen konnten. Die Hungersnot war aber so groß, sagt es. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, da schrie eine Frau ihm zu, Hilf mein Herr und König. Er aber sagte, Hilf dir der Herr nicht, woher soll ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kelterkufe? Und der König sagte zu ihr, Was hast du? Sie sagte, Diese Frau hat zu mir gesagt, Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen, meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Also nur so weit in Kapitel 6. Da sehen wir ein klein bisschen die furchtbare Not, die da entstanden war in Samaria. Und dann lesen wir in Kapitel 7 und dann in Vers 1, da sagte Elisa, hör das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und 2 Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er hat nicht gewusst, dass es schon Fenster gäbe im Himmel. Weißt du, wo dieser Vers steht, dass es Fenster gibt im Himmel? Wo steht das? Ja, wissen Sie auch, dass es auch Türen gibt im Himmel? Ich habe es heute nochmal gelesen, im Psalm 78, da sagt es, der Herr hat die Türen aufgetan, um das Volk da zu ernähren. Also es gibt Türen und auch Fenster. Und dieser sagt, wenn es Fenster wäre, wäre sowas überhaupt möglich. Und da sagt der, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lass uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war kein Mensch. denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen. Das Getöse einer großen Heeresmacht. Da war niemand. Nur die haben das Getöse gehört. Und dann, was geschah? Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzige an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken, und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt, und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Also nur mal so weit. Und das bringt uns gleich zu dem Thema, und das ist, was ich schon erwähnte. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir jetzt wollten ein bisschen Zeit nehmen und die Lage heute betrachten, dann ist es auch sehr, sehr dunkel. Wo immer man hinschaut fast, von Südafrika bis Nordirland oder in den ganzen Ostblockländern, ob das Jugoslawien ist oder wo immer das auch ist, das überall sind Schwierigkeiten. Wenn nicht unter den Nationen, Schwierigkeiten in den Familien. Immer wieder hört man von Familienproblemen. Ich dachte, dass ich so dieses las, dass die Frauen sich einig wurden, ihre eigenen Kinder zu essen. Jemand sagte mir unlängst, Frühjahr, wenn die Missionare kamen und sagen, die Kinder wurden da ausgesetzt, dann haben wir uns aufgeregt. Heute werden die Kinder vielfach geschlachtet und man nimmt das einfach fast so an. Ich meine jetzt an die Abtreibung. Und man scheint sich nicht mehr so aufzuregen darüber. Was war schlimmer? Hier haben sie die gegessen. Heute werden sie nur, weil sie unbequem sind, sehr oft, werden sie schon abgetrieben. Eine furchtbare Zeit, sodass es dann auch gleich eingreift in den Familien, in den Gemeinden und in den Nationen. Es ist eine dunkle Zeit. Und darüber brauche ich nicht zu viel zu sagen. Jede Zeitung und jede Zeitschrift, alle Nachrichten weisen darauf hin. Ich sehe das immer wieder. Ich dachte gerade an die Geschichte mit dem Alkohol. Ich hatte in Mainz, hatten wir eine Stunde, auch so eine neu angefangene Gemeinde. Und da kamen zwei Betrunkene rein. Und der eine, der war noch gar nicht lange drin, und dann legte sich auf den Fußboden und fing an zu schnarchen, dass sie ihn mussten rausnehmen. Und da haben wir dem einen rausgenommen, und der andere hat sich dann übergeben, mussten wir ihn auch rausnehmen. Bei mir war so die Frage, Ernst, kannst du diese Leute lieben? Oder denkst du einfach nur, die aus dem Wege zu schaffen? Und das ist eben oft das Problem, dass man sieht dieses. Und ich war, ja wie ich sagte, bei den Gefährdetenhilfe. Und die sagen, die haben so viele Anfragen von jungen Leuten, die nicht wissen, wohin. Die irgendwie schon im Knast gewesen sind. Und sie können nicht genug Raum schaffen, um sie alle unterzubringen. Sie haben jetzt in Mecklenburg nochmal ein Haus, wo sie jetzt renovieren und vorbereiten, um solche aufzunehmen. Ob das Deutschland ist, ob das Kanada ist, ob das Holland ist oder USA, wo immer wir sind, es sind so viele Leute, die gestrandet sind und wissen nicht, wohin. Man versucht irgendwie, sich zu befriedigen. Und da fängt es an mit dem Alkohol, mit Sex, mit Drogen und weiß nicht was alles. Man will, man sucht etwas und findet es nicht. Ich dachte gerade, als ich so hörte von Streiks hier, dann dachte ich an zu der Zeit mal in New York City, in der Großstadt, war ein Streik. Die Männer, die den Abfall abfahren sollten, haben gestreikt. Und da waren diese Haufen voll Abfall. Da fragte eine Frau mal die Nachbarsfrau, was hast du mit deinem Abfall getan? Falls das hier weitergeht, wird euch vielleicht diesem Rat vielleicht eine Hilfe sein. Oh, sagt die Frau, ich habe kein Problem. Ich wickle jeden Morgen mein Abfall in schönes Geschenkpapier. Ich lege das am Sitz bei einem Auto, so auf meinem Sitz, lasse ich das Fenster ein bisschen auf und abends ist es immer wieder im Weg. Immer verschwunden, nicht? So quasi ihr Abfall losgeworden. Ich kann mich wohl vorstellen, was derjenige denkt, als er endlich das Geschenkpapier aufgetan hat, nicht? Sowas drin zu finden. Du sagst, Was für ein Bild ist das? Meine Lieben, es sind so viele, viele Dinge, die scheinen so attraktiv zu sein, nicht? Denk mal, was die Welt bietet. Und dann sieht man, was da am Ende kommt. Deshalb auch solche Plätze, wie ich schon sagte, wie die gefährdeten Hilfe. Die Leute sind gestrandet. Also die Welt bietet sowas, aber Frieden nicht. Es lässt immer Ruin und Chaos hinter sich. Naja, so könnte man über diese Situation weitersprechen, wie das ist. So war das hier. Hoffnungslos. Das Samaria war belagert, keine Aussicht, Hungersnot. Und da kommt auf einmal ein gutes Wort. Dann sagt Elisa, morgen, da wird es alles ändern. Dann wird man wieder Weizen kaufen können, da wird man wieder essen können und es wird zu einem sehr günstigen Preis zu haben sein. Also, auch jetzt, muss ich so sagen, wenn ich so die Lage sehe und wenn ich so reisen darf, mit Menschen sprechen, hoffnungslos sieht es aus. Aber es sind noch immer solche, auch heute noch, wo suchende Seelen sind. Weil unlängst waren wir in Hammelburg. Da war ich vor ein paar Jahren mal und da hatten wir eine Evangelisation und es kam einer aus Hammelburg. Jetzt waren wir wieder da, es ist alles katholisch. Sie rühmen sich sogar, hatten sie in dem Rathaus geschrieben vor etliche Jahre, wir sind 100% katholisch, kein Evangelischer. Und jetzt war ich da, gerade vor Ostern, und ich war überrascht. Der Saal wurde ganz voll und da waren viele aus Hammelburg. Und einer sagte zu mir, ich habe schon 2 Jahre gesucht. Irgendwie war er nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Deshalb sagt er, obwohl die Lage dunkel aussieht, da sind immer hier und da Leute, die am Suchen sind und suchen nach Frieden. Also, der Prophet gibt dieses Wort und dann sagt der Ritter, sowas wäre unmöglich. Der Unglaube, kann Gott das tun? Das ist ja auch heute die Frage. Ich werde in diesem Zusammenhang, möchte ich mal einige Verse wieder lesen, aus Psalm 78. Da war auch diese Frage, kann Gott, und ich denke, wir müssen uns ermutigen, indem man das einfach umdreht, Gott kann. Da sagt es in Vers 19, Psalm 78, und sie redeten gegen Gott, sie sprachen, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Gute Frage, nicht wahr? Sollte Gott imstande sein, sowas zu tun? Siehe, den Felsen hat er zwar geschlagen und Wasser flossen heraus und Bäche strömten, wird er aber auch Brot geben können oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Also die Frage, kann Gott? Da war der Zweifel. Und da sagt es in Vers 22, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Hilfe, und doch hat er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet. Ich sagte schon von den Türen. Gott hat es getan. Und jetzt kam die Frage, kann Gott? Und Glaube. Wenn ich so durch die verschiedene Bibelverse oder biblische Geschichte lese, ich denke noch an Gideon, ich arbeite auch mit den Gideons, wie ich sehe einige von euch, auch die Frage, Gideon, das war eine sehr, sehr große Aufgabe, die er hatte. Kann Gott, ein Mann, ein paar Männer, 300, kann er auch die Feinde schlagen? Ich weiß, Gideon hat damit zu tun, er hatte eine große Frage. Hatte Gott gebeten um einen Beweis, dass er ihm geschickt hatte? Gott hat ihm auf wunderbare Weise geholfen. So ist das durch die ganze Geschichte. In der Bibel immer wieder, kann Gott? Ich war in Peru und habe da in einer Bibelschule einen Unterricht gegeben. Da sagte der Leiter der Bibelschule, Herr Klassen, warum kommen Sie nicht jedes Jahr und unterrichten mal ein paar Wochen hier? Ja, ich sagte, kein Problem, schicken Sie mir nur die Flugkarte. Ich guckte mich ein bisschen an, sagte, können Sie das nicht in Kanada kriegen? Ich sagte, wissen Sie, was ich Ihnen in Wirklichkeit sagen will, ist, dass es nicht weiter von Peru bis zum Himmel, wie von Kanada bis zum Himmel. Stimmt doch nicht. Kann Gott in der Wüste, kann Gott ein Volk eine Flugkarte schicken? Das war eben der Gedanke, den ich wollte weitergeben. Wisst ihr, meine Lieben, ich glaube, dass wir Missionare oft die Leute verwöhnen. Die meinen, das kommt nicht von da, wenn sie 1.000 Mark gebrauchen, dann erwarten sie das nicht von Gott, sondern von Deutschland. Wenn sie Dollar gebrauchen, von Amerika. Denke ich immer an die Geschichte, wie der kleine Junge vor Weihnachten für seine Geschenke betete. Und er betete sehr laut. Die Mutter sagt, Junge, du brauchst gar nicht so laut zu beten. Gott kann gut hören. Ja, sagte er, aber Oma kann nicht so gut hören. Er wusste schon, wo seine Geschenke herkommen würden. Und ich meine, so geht's oft. Wenn Sie beten für 1000 Mark, da beten Sie laut genug, dass Deutschland das hören soll. Ich glaube, die Gemeinde hat schon eine Aufgabe. Aber was will ich damit sagen? Wir neigen zu stark, einfach auf menschliche Ebene zu denken. Und wir beschränken Gottes Macht, in uns zu wirken. Und deshalb ist schon die Frage, kann Gott es wirklich tun? Denk immer an die Zeit, wo wir die Bibelschule anfingen. Und etliche von euch Geschwister, ich weiß, wir waren auch schon früh, ich weiß gar nicht, wann wir zum ersten Mal in Plettenberg waren. Wir kamen in 1955 nach Deutschland. Vielleicht kann jemand mir später mal sagen, wann ich zum ersten Mal in Plettenberg war. Ich weiß nicht mehr. Aber wir fingen an. Das war auch so ein Wagnis, nicht? Und Gott hat so wunderbar geholfen. Die noch zurückdenken können, in 1955. Ich hatte sogar Zeltevangelisation mit einem 1000-Mann-Zelt. Da stand draußen ein Auto, nicht so meins. Ich hatte ein altes Auto schon gekauft. Die anderen kamen entweder zu Fuß oder mit Fahrrädern. Das war 1955, als wir kamen. Die Lage hat sich sehr, sehr verändert. Und als wir anfingen, wo soll das Geld herkommen? Keine Missionsgesellschaft, keine Gemeinde. Einfach mal anzufangen mit so gut wie nichts, etwa 500 Mark. Und Gott hat, wie ihr wisst, ganz wunderbar geholfen. Denk immer, eines Tages war ich auf dem Bauamt, in der Planungsabteilung. Ich kannte die Männer schon sehr gut, weil ich oft da gewesen war. Sie waren immer sehr, sehr gnädig und großzügig mit mir. Wahrscheinlich haben sie gedacht, na, der arme Kanadier, der weiß bestimmt nicht Bescheid, wir müssen ihm helfen. Das war nämlich uns zugunsten, glaube ich, dass ich nicht besser Bescheid wusste über die ganzen Gesetze, Bauen und so weiter. Aber wir hatten schon einige Häuser gebaut. Da sagte der Mann im Planungsamt, Herr Klassen, haben Sie da oben eine Goldader gefunden, so wie Sie bauen? Nein, ich sagte, es ist noch besser. Wir stehen in direkter Verbindung mit dem, der Gold herstellt, und der ist sehr großzügig, nämlich unser Gott im Himmel. Mein Vers, Leitvers, war immer wieder Haggai 2, Vers 8, wo Gott sagt, Silber und Gold ist meins. Und wenn man mit ihm in Verbindung steht, sogar sein Kind sein darf, es ist großartig, wie großzügig er ist, wenn wir lernen, ihm wirklich kindlich zu vertrauen. Und das ist ja, was er immer wieder von uns erwartet. Deshalb sagt er in 2. Chronik, Kapitel 16, zu Asa, dass die Augen des Herrn laufen durch das ganze Land, um denen mächtig zu erweisen, die von ganzem Herzen oder die mit ungeteiltem Herzen auf ihn vertrauen. Also, der Unglaube, kann Gott das wirklich tun? Da waren hier die vier aussätzigen Männer. Verstoßen. Wir wissen ja ein bisschen von der Bibel her, was mit Aussatz wohl verbunden war. Sie waren außerhalb des Lagers. Ich bin ein paar Mal in Indien gewesen. Das letzte Mal war, glaube ich, in 81. Dann stand ich noch den letzten Tag vor etwa 1200 aussätzige Leute. Keine Wohnung, keine Lepra, also Haus, wo sie wohnen konnten, wohnten mehr oder weniger auf der Wiese. Und ich sollte eine Botschaft bringen. Ich dachte, Herr, was kann ich den Leuten sagen? Dann sagte ich, wissen Sie, ich verstehe Gott gar nicht. Hier bin ich, ich habe gut gegessen, ich bin gesund, ich hatte ein gutes Bett. Ihr aber, euer Leib ist krank, euer Magen ist leer, ihr habt kein Bett, ihr habt keine Aussicht. Ja, wie kann ich Gott verstehen? Ich sage, ich kann nicht, aber ich vertraue ihn. Und das ist für mich auch den Trost. Und da habe ich dann gesagt, wissen Sie, und wenn durch diese Botschaft, wenn durch mein Hiersein, Sie würden anrufen und sagen, Gott, ich möchte auch eines Tages bei dir sein, dann hätte sich das schon gelohnt. Und da sagte ich, Gott hat solche gute Ohren, und wenn er das nur im Herzen denkt, kann er das schon hören. Also, das ist die Botschaft. Aber Aussatz, hier waren sie verstoßen. Männer, die dann nicht wussten, wo sie wohl bleiben sollten. Für mich ist das immer eine große Ermutigung, dass Gott so oft Leute wählt, die sonst nicht so besonders angesehen sind in der Welt. Er wählt sich solche. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann hätte ich den Nikodemus als Jünger gewählt und dann hätte ich den Gamaliel gewählt, ein Theologe, ein gebildeter Mann, Akademiker, hätte ich auch ein bisschen mehr Wind machen können, nicht? Und ich hätte bestimmt auch Josef von Arimathäa gewählt, ein bisschen Geld wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Jesus hat ganz anders gedacht, nicht? Die Fischer, die sonst nichts darstellten in dem Sinn, hat er gewählt. Und er tut das noch so. Das geht nicht so viel um das Können, sondern ob wir bereit sind, uns mal dem Herrn irgendwie anzuvertrauen. Also er wählt solche Männer. Jetzt werden diese vier Aussätzige erwähnt. Und dann sagen sie etwas ganz Logisches. Sie sagen, sterben müssen wir sowieso. Meine Lieben, das stimmt. Man will es nicht immer wahrhaben, aber das stimmt auch nicht. Sterben müssen wir sowieso. Man weiß nicht genau wann oder wie, aber für uns jedem ist eines Tages die Zeit hier auf dieser Erde aus. Dann haben sie überlegt, sterben müssen wir sowieso. Was sollen wir tun bis zu der Zeit? Sollen wir mal etwas wagen? Da kommt ja das Wort, was die meisten wohl kennen, von Jim Elliot, ein von den fünf, die bei den Oka-Indianern umkamen, war sonst ein guter Freund von mir, wir waren zusammen in der Schule. Da sagte mal dieses, und das ist weit bekannt, er ist kein Narr, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ein gutes Wort. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, was wird geschehen? Wird es verlieren, nicht wahr? Wer sein Leben aber bereit ist zu verlieren um meinetwillen, da sagt der Herr, der wird es behalten. Also dieser Gedanke, ich kann sowieso nichts tun, ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde, also ist schon gut, dass ich irgendetwas wagen. Ich habe unlängst am Sonntag in Wirklichkeit über Esther gepredigt. Nur ist es einmal so wichtig, wie Mordechai zu ihr sagt, wer weiß, ob du gerade zu dieser Zeit, für diesen Zweck als Königin gewählt wurdest. Ist eine interessante Geschichte, sehr interessant. Esther, warum war sie da? Weil sie so hübsch war. Gott hat das gebraucht. Der König hat solche gesucht, die hübscheste Mädchen, und hat dann diese Esther gewählt. Und Gott hat sie gebraucht, um das Volk Israel zu retten. Also, so war eben wiederum eine Person da für eine bestimmte Aufgabe. Mir gefiel so gut, ich lasse es heute nochmal, die drei Männer, die in den feurigen Ofen geworfen wurden, wie es in Daniel Kapitel 3 geschildert wird. Ich dachte auch, welch ein Zeugnis. Lass mich das auch nochmal lesen. In Daniel 3, und vielleicht nur die paar Verse, die da besonders betonen, wie diese Männer dachten. Die sagten eben zu dem König so, die hatten ja sich nicht verneigt vor dem König. Das hat dem König so furchtbar geärgert, weil sie seine Befehle nicht gehorcht hatten. Vers 16, Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebuchadnezzar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus deinem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Na, ihr erkennt die Geschichte. Mir kam so im Sinn, vielleicht hatten die drei auch schon gewusst, dass Gott aus dem Feuer spricht. Der zu Mose hat er aus dem Feuer gesprochen, nicht? Der Busch, der nicht brannte, da war die Stimme. Und jetzt haben sie es persönlich nochmal probiert. Gott konnte aus dem Feuer nicht nur sprechen, er konnte ihnen in dem Feuer auch noch bewahren. Diese Männer waren bereit, etwas zu wagen. Sterben müssen wir sowieso. Lieber wir sterben und sind bereit, dem Herrn zu folgen, als nachzugeben, Kompromisse zu schließen und noch länger zu leben. Am Freitag war ich bei einem Bruder Abraham Wargentin, auch ein von den Heimkehrern, und er hat eben geschildert, wie er hat gelitten. Erstens mal 6 Monate in einer Zelle, hatte nur das, was er anhatte, keine Decke, musste auf dem Betonboden liegen, und fast jede Nacht wurden sie verhört. Aber was mich in Wirklichkeit sehr imponierte, und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ich glaube, das tut Gott. Er sagt, wenn einmal die Tür zugeschlossen war, und er wusste, hier war er, er sagte, keine Möglichkeit raus, dann kam irgendwie so ein besonderer Friede über ihn. Und er sagte, hatte gar nicht mehr so viel ihm ausgemacht. Nachts wurde er verhört, wenn er dann tags schlafen wollte, dann wurde er sofort aufgejagt, nein, er dürfte während des Tages nicht schlafen und der Nacht auch nicht. Er sagte, es war furchtbar. Aber gerade, dass Gott ihm irgendwo so den Frieden geschenkt hat. Er wusste, sterben musste sowieso irgendwann und war, indem er da war, bereit, auch das zu tun. Er sagte, wenn ich jetzt zurückdenke und meinte, ich müsste nochmal rein, oh, das ist furchtbar, ich habe Angst. Aber als ich da war, da dachte ich so, ich glaube, das tut der Heilige Geist. Wenn erstmal so richtig in eine Enge, dann tröstet er und gibt auch den Mut, es durchzustehen. Also, so sagten diese vier Männer, sterben müssen wir. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal etwas wagen. Und das höre ich so gerne. Wenn Leute etwas bereit sind zu wagen, denke ich an Bertha Isselmann. Sie sagt, der macht keinen Fehler, der nichts tut. Aber macht den größten Fehler, er tut nichts. Stimmt doch, nicht wahr? Wenn man etwas wagt, dann kann es sein, dass man einen Fehler macht. Die anderen Jünger wurden nicht nass, aber Petrus wurde nass. Hat was gewagt, nicht? Die anderen haben vielleicht kritisiert. Na, Petrus, mit deinem Glauben. Ja, er hatte wenigstens genug Glauben, dass er wenigstens mal aus dem Boot heraustrat, obwohl er dann später nass wurde. Und so heißt es eben, mal etwas zu wagen. Ich bin eng verbunden mit den Brüdern aus Duguna. Und als sie erstmal berichteten über die erste Fahrt durch die Sahara, welchen Wagnis, nicht wahr? Diese Hitze und dieses Sand, dann 3 Monate lang, Tag für Tag, durch solche Strapazen. Aber sie haben etwas gewagt und es ist eine sehr schöne, große Arbeit geworden. Meine Schwester war 47 Jahre mit der Sudan-Inland-Mission. Und die fängt mal an in den letzten, also in 1892, glaube ich, 3 Männer von USA. Keiner war über 22. Wisst ihr, wir brauchen Jugend. Die älteren Leute, die haben nicht mehr, ich weiß auch nicht. Schäme ich manchmal für uns ältere Leute. Aber die Jugend, die hat noch Feuer, sind noch bereit, etwas zu wagen. Ich sage oft, wenn ich zum Beispiel so in der Gemeinde, naja, wollen wir sagen, die Gegenwärtigen sind nicht damit gemeint. Aber ich meine jetzt die andere Gemeinde, weißt ihr, auf dass ihr euch nicht so sehr beleidigt fühlt. Aber soll ich in den Durchschnittsgemeinden sagen, wir wollen jetzt am Samstag um 2 Uhr Nachmittag eine Freiversammlung in der Stadtmitte durchführen. Dann weiß ich schon, dass alle mit solchen Köpfen wie ich haben, die sagen, welch eine Gelegenheit für die Jugend. Oder Jugend gegen die älteren Leute hier zuerst. Wie ist das? Naja, wir werden mich nicht fragen. Aber ist das nicht wahr? Die Jugend, wer machte sich auf? Ging danach, um die Mission zu gründen. Von den 3 Männern starben 2 in Afrika. Der andere kam krank nach Hause und hat dann die Sudan-Inland-Mission gegründet. Also, sie haben etwas gewagt. Und so haben wir immer wieder Geschichte. Ich war in Burma. Und als ich dann die Geschichte nochmal las von Adoniram Judson und was der durchmachte, im Gefängnis, lange, und da hat er die Bibel übersetzt und furchtbar viel durchgemacht. Doch, Gott hat ihn gebraucht. Und ich war dann erstaunlich, wie viel Gotteskinder da waren. Also, so haben wir Wagnisse. Aber besser noch sind die biblischen Wagnisse. Ich habe schon Gideon erwähnt. Welchen Wagnis mit 300 Mann hat nicht mal Schwerter und doch schrien sie, Schwert des Herrn, nicht Schwert Gideons. Aber sie hatten keine. Sie hatten eine Trompete, sie hatten ein Gefäß und eine Fackel. Sonst nichts. Und welchen Sieg hat Gott ihnen gegeben? Ich denke an Jonathan und seinen Waffenträger, die da hochkletterten. Und oben waren die Philister. Der Mensch, was hatten die Mut? Lies das mal in 1. Samuel 14. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und Gott hat ihnen einen großen Sieg gegeben. Der ganze Kampf hat sich dadurch gedreht und die Israeliten wurden siegreich. Und wisst ihr, meine Lieben, ich bin auch noch nicht zu alt, um die Geschichte von David und Goliath gerne zu lesen. Immer wieder freut mich, dass ein Junge den Mut hatte, etwas zu wagen. Ich hörte mal jemand sagen, es gefiel mir so gut. Als der Stein in Goliaths Kopf kam, da sagte er, als er umfiel, dies ist mir noch nie vorher in den Kopf gekommen. Naja, Gott hat den David gebraucht und hat den Mann auf großartige Weise besiegt. Aber das war auch schon Mut. Alle anderen hatten Angst, die ganze Armee. Der Saul hatte Angst. David war bereit, etwas zu probieren. Und ich lese gerne die Geschichte von Elia auf dem Karmel. Die viele Priester, die viele Propheten Baals. Und wisst ihr, ich habe geschrieben, lass mich auch nochmal lesen. Ich dachte es heute auch nochmal, dass ich das so las. Das freut mich wie ein Mann. Ins 1. Könige, Kapitel 18, nur ein paar Worte. Da dachte ich auch, ach ja, der Mann hatte einen Glauben, der spotten konnte. Der hat gespottet über diese Männer. Hört mal, was es hier sagt. In 1. Könige 18, und da lese ich dann Vers 26. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie von morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und das geschah am Mittag. Da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn ist er ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder ist auf der Reise. Vielleicht schläft er. Dann wird er erst aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich und so weiter. Aber da war keine Antwort. Und ich muss sagen, Elia wusste ja, er wäre bald dran, nicht? Habe ich noch das Vertrauen zu Gott? All diese Spötter, all diese Propheten von Baal, naja, ihr kennt die Geschichte. Er hat den Stier geschlachtet und er hat ein ganz kurzes Gebet gesprochen und der Herr hat Feuer gesandt vom Himmel, das Wasser alle ausgetrocknet und das Holz und die Steine verbrannt. Elia, ein Mann, der bereit war, etwas zu wagen. Und wisst ihr, wir werden so entmutigt, etwas zu wagen. Wilford Weber, einer von denen, die zuerst mit Daguna, mit diesem Wagen durch die Wüste fuhr, sagte so viele wohlmeinende Brüder, das geht doch nicht. Was geschieht, wenn du da in der Wüste krank wirst und so weiter? Kann man doch nicht so riskieren? Er sagte, er wurde so entmutigt von den so wohlmeinenden Brüdern. Sie sollten nichts wagen. Naja, die Frage ist manchmal, was sollte man alles wagen? Aber ich denke immer wieder, wie auch hier, wir wagen etwas und wenn wir sterben, ja, dann sterben wir. Eines Tages müssen wir sowieso sterben. Vielleicht besser, wir tun es, indem wir versuchen, etwas zu tun. Aber wir neigen so stark, einer Tradition zu folgen. Und manchmal müsste man irgendwie mal raus aus der Tradition, mal irgendwie was anderes probieren und dann mal sehen, was Gott tun wird. Also, so haben die Aussätzigen auf diese Weise so mal ein Wagnis. Die sagten, ja, wir wollen hier nicht bleiben, bis wir sterben. Und dann sehen wir hier, dass Gott hat dieses Getöse gesandt. Interessant. Getöse von Pferden und diese brave Soldaten, alle abgehauen. Tapfere Männer, sie ließen ihre Pferde, man hätte doch schneller wegkommen können, wenn sie die Pferde genommen hätten, nicht? Aber die hatten es so eilig, sie ließen die Pferde und die Esel, sie ließen sogar ihr Gold und Silber. Gott hat ihnen so Angst gemacht. Dann dachte ich nur noch mal so an Psalm 2, wo es sagt, Gott, der im Himmel sitzt, der lacht. Interessant, nicht? Er sieht, wie die Nationen sich aufmachen und Gott im Himmel, der lacht. Ich dachte, ihr habt das bestimmt alle schon gehört, mir war das noch neu, als ich jetzt war ein paar Mal im Osten. Da sagte mir jemand, der war in dem Dorf, wo er war, ein Transparent über die Straße. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Naja, man sieht heute die Ernte, die man einbringt, nicht? Es ist eine sehr, sehr traurige Ernte. Man meint, oh mit Gott, ach, wer ist der sowieso? Nach dem Kriege hat mir jemand erzählt, dass auf einer Mauer in Essen, die noch stehen geblieben war, jemand geschrieben hat, Gott ist tot und unterschrieben Nietzsche. Der hat ja diesen großartigen Gedanken. Und da ist jemand anders gekommen, etwas später, hat geschrieben, Nietzsche ist tot und hat unterschrieben Gott. Kann man so sagen, nicht? Gott will nicht nur anerkannt werden, lesen wir in Römer Kapitel 1, er will gedankt werden. Er will, dass wir ihn anerkennen. Sehr, sehr wichtig. Und er sagt es auch in Römer 1, indem sie sich weise vorkamen, wurden sie zu Narren. Also wir sollen mit Gott rechnen. Und so sagten die Aussätzigen, wir wollen erstmal irgendwie probieren. Wollen wir was tun? Mal sehen, was geschieht. Und so gehen sie dann rein und merken, alles ist leer. Alle sind abgehauen. Hier sehe ich auch wiederum, wie Gott handelt. Ich dachte an Paulus und Silas. Die waren im Gefängnis und die sangen. Ist doch interessant, nicht? Ich denke, ich hätte wahrscheinlich geklagt. Oh, mir tut der Rücken so weh. Ja, hätten sie nicht ein bisschen leichter können, haben das so festgemacht, aber die nicht, die haben gesungen. Auch wiederum interessant. Ich dachte, Gott hat es ihnen bestimmt eingegeben. Petrus, der schläft ganz ruhig im Gefängnis. Man hätte doch gemeint, Mensch, morgen muss ich vielleicht meinen Kopf verlieren. Denn so war er erst dem Jakobus gegangen. Nein, er schläft ganz ruhig und so weiter. Ich sprach unlängst über Ostern, dass das Grab leer war. Dann habe ich gefragt, warum wurde der Stein weggerollt? Nicht um Jesus rauszulassen, sondern die Jünger reinzulassen. Da kam einer zu mir nachher und sagte, wenn der Stein nicht wäre weggerollt, dann würden die römischen Wächter heute noch dastehen, das Grab bewachen. Naja, ich weiß es nicht. Aber ist doch interessant, nicht? Der Stein wurde weggewälzt, Jesus kam raus, aber schon eher der Stein weggewälzt wurde. Also, so kommen sie rein. Und dann fangen sie an. Und sie sammeln Raub. Und das alles, was da war. Und haben es erstens mal verborgen. Oh, jetzt haben wir was. Essen, Trinken, Silber, Gold, Kleider. Großartig. Die anderen haben uns in der Stadt nie geholfen. Jetzt wollen wir es alles für uns selber aufbewahren. Naja, so haben sie getan eine Zeit lang. Aber irgendwie war ihnen das doch nicht recht. Sie wussten, etwas sollten sie tun. Ihr Wagnis hat sich gelohnt. Gott hat das wunderbar alles gedreht. Sie waren frei, hatten Zugang zu all diesem Reichtum. Ich denke manchmal so, man hat dann eine Tiefkühltruhe voll, noch eine. Ich habe manchmal gefragt, was meinte Paulus wohl, wenn er sagte, dass wir sollen mit Nahrung und mit Kleider, da sollen wir zufrieden sein. Wie viel Tiefkühltruhen voll Nahrung? Hm? Wie viel Kleider? Wie voll soll unsere Garderobe sein? Hat er nicht gesagt. Aber was war wohl der Gedanke? Und hier hatten sie einen Überfluss auf einmal, vorher nie gehabt. Jetzt auf einmal hatten sie einen Überfluss. Und sie haben das alles versteckt. Dann auf einmal kommt einer und sagt, hör mal, dies ist irgendwie nicht richtig. Wir haben so viel, andere haben nichts. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Diese Botschaft sollen wir weitersagen. Wie ihr das wahrscheinlich schon gehört habt, finde ich das eine sehr gute Erklärung. Was heißt das, das Evangelium weiterzusagen? Das heißt nur, dass ein Bettler dem anderen Bettler sagt, wo man Brot kriegen kann. Wer bin ich? Ein Bettler, der Brot gefunden hat. Ein Bettler, der es gerne anderen sagt, hier ist Brot zu finden. Als ich mit 16 Jahren zum Glauben kam, und ich war furchtbar schüchtern, ich komme von einem Farm aus Kanada, ich bin in Kanada geboren, meine Eltern sind es auch. Die Frage kommt sehr oft, waren meine Eltern deutsch? Nein, wir sind schon Eltern schon in Kanada geboren. Da kamen wir an dem Abend, ich war allein in meinem Zimmer. Ich hatte mich auf den Vers gestützt. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe gesagt, Jesus, das glaube ich. Ich komme. Ich glaube, du hast mich angenommen. Und als ich im Bett lag, dann dachte ich, Mensch, jetzt bist du auf dem Weg zum Himmel. Und dann kam mir ein Gedanke, der war sehr, sehr unbequem. Wenn du dankbar bist für dieses Geschenk, dann solltest du das anderen weitersagen. Aber ich war sehr, sehr schüchtern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Traktat weitergab, dann gab ich ein Traktat weiter und ich haute ihn ab. Ich dachte nur nicht, dass er mir noch eine Frage stellt. Ich war zu schüchtern, um meine Frage zu beantworten. Aber meine Lieben, ich bin den Gedanken bis heute nicht losgeworden. Wenn du dankbar bist, dass du auf dem Weg zum Himmel bist, dann solltest du das anderen weitersagen. Ein Bruder aus Deutschland schrieb mir, als ich dann diesen Plan vorbereitete für meine Reise durch Deutschland für diese 3 Monate, und ich werde sonst mit fast keiner Ausnahme, 1 oder 2 Montage, sonst jeden Abend 1 Stunde irgendwo halten. War auch der Sinn der Sache, deshalb kam ich nach Deutschland. Aber dann schrieb er eben, Ernst, denk daran, das Einzige, was wir mitnehmen können in den Himmel, sind andere Seelen. Stimmt doch nicht, sonst können wir nichts mitnehmen. Andere Seelen. Und deshalb ist es gut, dass wir diese frohmachende Botschaft weitersagen. Adolf Runkel sagte mir unlängst telefonisch, als ich mit ihm sprach, er sagt, denk daran, wenn jemand unter das Wort kommt, dann wird er nass. Denn in Jesaja 55 lesen wir, dass das Wort ist wie der Schnee und der Regen, der vom Himmel fällt. Das feuchtet die Erde. So, sagt der Herr, ist mein Wort. Es wird nicht leer zurückkommen. Er sagt, wenn die unter das Wort kommen, ob sie wollen oder nicht, sie werden nass werden. Ein guter Gedanke, nicht? Wir verbreiten nicht nur Ideen, wir verbreiten, so spricht der Herr. Und da kann man erwarten, dass der Herr es irgendwie segnen wird. Jetzt hatten die Leute vorher Eselsköpfe gegessen und Taubenmist. Und jetzt können sie auf einmal wieder gutes Essen empfangen. Fast für umsonst. Welch ein Unterschied. Und das ist eben die Botschaft, die mich froh macht. Dieses dürfen wir weiter sagen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, Seelen zu gewinnen, indem wir diese frohmachende Botschaft weitersagen. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Wir haben Freiheit hier in Deutschland. Gott sei Dank. Wir haben Freiheit in Amerika. Jetzt hat man sogar Freiheit im Osten. Wie wunderbar. Jetzt müssten wir, so gut wir können, die Botschaft weitersagen. Ich habe nicht darüber gesprochen heute Abend, aber mir wird das immer wieder neu wichtig. Ich glaube, Jesus kommt bald wieder. Das sind so viele Zeichen, die darauf hinweisen. Wie lange wir noch tun können, weiß ich es auch nicht, aber er kommt bald wieder. Und dann denke ich immer wieder, wenn ich vor Jesus stehe, möchte ich ihm irgendetwas darbieten. Als wir zuerst nach Deutschland kamen und wir haben Leute eingeladen zum Essen, dann haben sie gewöhnlich einen Blumenstrauß gebracht. Das war eine wunderschöne Sache, das hatte ich von zu Hause nicht so gelernt. Wenn wir eingeladen wurden, da brachten wir nur einen guten Appetit. Also mit den Blumen, das war ganz schön. Aber dann habe ich eines Tages gedacht, ich bin eingeladen worden, du auch, die ganze Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Sollten wir ihm nicht einen Blumenstrauß bringen? Aber nicht einer, der verwelkt. Jesus ist nicht dafür gestorben, sondern ist für Seelen gestorben. Und ich bin der feste Überzeugung, dass jemand, den du gewinnen könntest, und du gewinnen könntest, ich vielleicht dem nicht. Du kannst sein Vertrauen gewinnen, du kannst ihn gewinnen, wenn du bereit bist. Musst dich mal Mühe machen, mal Gott fragen, wo ist die Person, die ich für den Herrn gewinnen sollte. Trotz meiner Schüchternheit, ich denke daran, ich war 17, in einer Stunde, ich weiß gar nicht mal, worüber gepredigt wurde, aber in meinem Herzen kam der Gedanke, Ernst, du solltest mal probieren, mit jemandem zu sprechen. Und da ging ich raus, da fand ich einen Junge, hieß auch Klassen, da waren viele von denen, der Sorte bei uns, eine ganz klassische Gemeinde war das. Und er war ein Jahr jünger, er war 16, auch sehr schüchtern. Und ich weiß noch, ich setzte mich zu ihm, ich weiß gar nicht mal, was ich gesagt habe. Ich war so aufgeregt, was soll ich sagen? Ich wollte aber helfen. Am Ende war das so, dass wir zusammen beteten. Er nahm den Herrn Jesus an, ging später zur Bibelschule. Als ich nach Hause fuhr, da war ich innerlich so aufgeregt. Ich wusste nicht, ob ich weinen sollte oder lachen. Ich sagte, Mensch, Gott, wenn du mich gebrauchen kannst, auch für so einen Dienst, da möchte ich mich ganz auf deine Seite stellen und so gut ich kann versuchen, andere zu gewinnen. Ein Tag guter Botschaft. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, eines Tages vor dem Herrn eine Gabe darzubringen. Wir singen das Lied, vielleicht ihr auch, ich weiß nicht. Besonders wird das viel gesungen. In den Mennonitengemeinde, wo ich auch groß wurde und jetzt von diesen russischen Heimkehrern, muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Gabe ihm bringen, keine einzige Seele sehen? Also eine Frage, nicht? Willst du da mit leeren Händen stehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Und ich bin mich sicher, egal wie alt du geworden bist, Schwester oder Bruder, da ist noch ein Dienst für dich. Es ist immer zu früh aufzuhören, und nie zu spät neu anzufangen, solange wir leben. Du kannst neu anfangen. Und vielleicht zum Schluss ist das eben die Frage für dich und für mich. Bin ich bereit, neu anzufangen? Bin ich zufrieden mit dem, wie es jetzt in den letzten Tagen und Wochen gelaufen ist? Wenn du so ein bisschen zurückblickst, wurde irgendjemand ermutigt, den Herrn Jesus zu suchen durch dein Zeugnis in dieser letzten Woche? Hast du versucht, irgendwie Menschen auf Jesus hinzuweisen? Doch eine wichtige Frage. Wo immer es ist, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wir sind da, um anderen zu helfen. Eine Armee marschierte durch ein Dorf. Alle Soldaten hatten eine Flinte über ihre Schulter. Ganz hinten war eine Oma und sie hatte den Besen über ihre Schulter. Und sie marschierte so gut sie konnte mit. Die Nachbarn lachten. Oma, was tust du? Oh, sagt sie, ich möchte nur, dass jeder weiß, auf welcher Seite ich stehe. Guter Gedanke, nicht? Wissen deine Nachbarn, auf welcher Seite du stehst? Weiß dein Arbeitskollege, auf welcher Seite du stehst? Deshalb, ich möchte euch dazu ermutigen. Vielleicht sehen wir uns hier nicht wieder. Es ist ja nicht so, dass wir Nachbarn sind. Wenn einmal nach Vancouver kommt, besucht uns. Ich werde wahrscheinlich nicht da sein, aber kommt trotzdem. Wir wohnen in der Nähe von Vancouver. Aber man sieht sich nicht oft. Aber ich denke, es könnte sehr gut sein, unsere nächste Begegnung da. Da werde ich besser aussehen wie jetzt, aber du auch. Verklärt werden wir vor dem Herrn stehen und möchtest du nicht jemand auch dabei haben? Und jetzt wollen wir nochmal aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir auch diese Geschichte in der Bibel haben. Herr Jesus, dass du uns auch gesagt hast, dieses Wort sollen wir weiter sagen. Du hast es den Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt diese frohmachende Botschaft. Das gilt für uns. Ich glaube, das gilt für jeden, der den Herrn Jesus einmal hat kennengelernt. Wenn wir jemanden lieben, wollen wir auch anderen von dieser Person weitersagen. Herr, wir bekennen, dass wir es oft nicht getan haben. Ich muss es bekennen, dass man so viele Gelegenheiten verpasst hat. Aber Herr, ich möchte mich neu aufmachen. Und ich glaube, es sind auch andere hier, die heute sagen, ja Herr, auch ich will mich neu aufmachen. Diese herrliche Botschaft will ich weitersagen. Es gibt noch Brot, es gibt noch Wasser. Und wir dürfen auf dieses Wasser und dieses Brot hinweisen. Danke, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Und wir bitten, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest mit dieser herrlichen Botschaft. Amen.